Wir sind eigentlich als Friedensunion gegründet worden. Das ist auch der größte Vorwurf, den man machen muss. Die Diplomatie ist in Europa erfunden worden im 11. oder 13. Jahrhundert in Italien. Und wir haben absolut keine diplomatischen Ansprüche mehr. Wir beschaffen Waffen, wir rüsten auf, wir schieben Gelder in militärische Projekte, obwohl der Lissabonner Vertrag das absolut untersagt. Und verantwortlich ist die Kommissionspräsidentin.
You are now entering the danger zone.
Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen hier am Forum Autoren at Leipzig. Wenn schon, dann müssen wir es dokumentieren, wie viele Leute hier sind. Unglaublich Wahnsinn, so viele Leute kommen normalerweise nur zu Autoren und nicht zu Politikern. Ja, schön, dass so viele Leute gekommen sind wegen des Mannes, der neben mir sitzt. Und schön, dass auch er da ist
wegen
und pünktlich
dem Mann.
Da.
In Leipzig heißt es wegen dem Mann.
Wegen dem Mann. Und der Mann ist Martin Sonneborn. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir sind hier durch den Hintereingang rein, aber ich hatte gestern eine Self-Publisherin, die mittlerweile so viel Fans hat, dass sie mit Bodyguard kommen muss. Sie kommen hier noch relativ cool und locker rein.
Meine zwei Muskelpakete stehen da vorne und achten darauf, dass hier alles ordnungsgemäß über die Bühne geht. Nein, es ist alles freundliches Publikum hier und ich gehöre nicht zu den Grünen, also ich kriege hier nicht aufs Maul.
So, Herr Sonneborn geht nach Brüssel, sehen wir hier unten, heißt das Buch, beziehungsweise, nein, bleibt in Brüssel, es ist ja sehr recycelt worden, man sieht es am Cover, es gab zu Ihrer ersten Amtsperiode im Europaparlament oder danach ein erstes Buch, Herr Sonneborn geht nach Brüssel, jetzt durchgestrichen mit bleibt in Brüssel, man muss fast sagen, blieb in Brüssel, weil es ist ja der Rückblick auf jetzt die zweite Amtszeit, eigentlich ist es ja schon ein bisschen vorweggreifend. Sie sind ja jetzt hier auch wahlkampfmäßig unterwegs.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Also Herr Sonneborn blieb in Brüssel, würde sich nicht so gut verkaufen. Das rumpelt so ein bisschen in der Zeile, deswegen haben wir gesagt, bleibt in Brüssel. Aber ich plane tatsächlich einen dritten Band. Herr Sonneborn kehrt zurück aus Brüssel. Das ist für den Verlag und für mich eine Win-Win-Situation. Wir können einfach die alten Schinken hier recyceln. Neues Bild vorne drauf, ein Strich. Und der Inhalt ist weitgehend der gleiche. Das ist, glaube ich, eine runde Sache dann. 15 Jahre. Außerdem muss ich dann auch zurückkehren, weil CDU und SPD jetzt eine Sperrklausel eingeführt haben. Wir haben zwar ein Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht geführt, um das zu verhindern. Aber das Verfassungsgericht hat sich sehr anders entschieden als in zwei Urteilen vorher. Und das heißt, dass wahrscheinlich die Zeit der kleinen Parteien im Europaparlament dann auch nach der nächsten Wahl beendet ist.
Also wir müssen das tatsächlich nochmal festhalten, für die, die es nicht wissen sollten, warum Sie sind ja der Vorsitzende der Partei, die Partei, eine kleine Partei, die eigentlich immer unter Sonstige läuft. Manchmal sagen Sie aber, ist das meiste, was sich hinter diesem Balken Sonstige verbirgt, die Partei, je nach Wahl. Aber es gibt diese Besonderheit, dass es eben dass nicht die 5%-Hürde gibt, wie hier bei Wahlen, sondern eine etwas niedrige Schwelle auf EU-Europa-Ebene. Und die ermöglicht es oder hat es Ihnen auch ermöglicht, ins Europaparlament zu kommen?
Ja, das kam für mich selber überraschend. Ich stand vollkommen betrunken vor einer Bar in Ost-Berlin in der Wahlnacht und eine Mathematikerin aus der Partei trat auf mich zu und sagte, wir haben mal ausgerechnet, wahrscheinlich reicht es für ein Mandat. Wir hatten nie gedacht, dass wir 0,6% erzielen und ich bin ganz brutal von meiner Partei als Altlast nach Brüssel abgeschoben worden daraufhin. Ich kann mal darauf hinweisen, wir sind ja hier im Osten, dass ich länger an der Spitze einer unseriösen Partei stehe, als Merkel das geschafft hat. Das sind über 22 Jahre jetzt und ich bin stolz darauf. Dankeschön. Mit Parteien oder mit die Partei kennen Sie sich aus im Osten, ich weiß.
Es ist einiges passiert in ihrer zweiten Legislaturperiode, sagt man, glaube ich, oder die Amtszeit. Also das heißt von Trump, von den Brexit, der passiert ist in dieser Zeit. Aber mit das Schlimmste, wenn man ihr Buch liest, was in dieser Zeit passiert ist, aus ihrer Sicht, das ist nicht meine Meinung, ist Frau von der Leyen. Sehe ich das so richtig?
Ja, das stimmt. Das ist noch nicht ihre Sicht, aber wenn die tatsächlich nochmal 5 Jahre jetzt praktisch, die ist ja nicht gewählt worden, wir hatten eigentlich Spitzenkandidaten, und das Europaparlament hat mit 2/3 Mehrheit beschlossen, dass es niemanden anders als einen Spitzenkandidaten als Kommissionspräsidenten oder Kommissionspräsidentin wählt.
Das heißt, der im Vorfeld als solcher schon auftrat, oder was?
Genau, also Manfred Streber, wie er im Buch heißt, ein CSU-Mann, wäre eigentlich Kommissionspräsident. Und ich habe am Anfang nicht gedacht, dass von der Leyen so eine Bedrohung ist für die Demokratie in der EU, aber das ist sie tatsächlich. Also die hält sich an keine Spielregeln und Gesetze, und es gibt 3 Anzeigen gegen Frau von der Leyen. Sie hat in der Corona-Zeit Pfizer-Dosen für 35 Milliarden Euro bestellt per SMS mit Albert Bourla, dem Pfizer-CEO. Das ist alles sehr unseriös. Sie darf gar nicht in Verhandlungen eingreifen. Und also es gibt Parteien und Abgeordnete und Journalisten und die Washington Times oder die New York Times war es, die klagen auf Herausgabe dieser SMS. Und das wird einfach nicht, also sie veröffentlicht das einfach nicht, hält sich da bedeckt. Sie hat ja SMS löschen gelernt im Verteidigungsministerium. Und letzten Satz dazu, der britische Guardian hat mal geschrieben, dass Frau von der Leyen eine Trail of Disaster, eine Spur des der Zerstörung hinter sich herzieht in sämtlichen Ministerien, in denen sie war. Ich erinnere mich ans Sozialministerium in Niedersachsen, ans Verteidigungsministerium und jetzt an die EU. Und das ist schon relativ ruinös für alle Institutionen, denen sie vorsteht.
Und es gibt da wohl, ich habe jetzt den Namen gar nicht, weil er gar nicht so präsent ist, einen Mann auch im Hintergrund, einen Berater, den sie sich geholt hat. Sie wissen den Namen sicherlich, ich habe geguckt, es gibt nicht mal einen Wikipedia-Eintrag zu ihm, außer einen englischsprachigen, fand ich sehr merkwürdig. Das klingt jetzt aber wirklich nach all dem, was wir vermuten, die EU, das ist eh eine Verschwörung, da ziehen Leute die Strippen, da haben wir das alles nicht der Hand, das ist alles sehr undemokratisch. Also im Grunde genommen bestätigen Sie in Ihrem Buch ja nur all diese Verschwörungstheorien, die machen doch eh da oben, wenn wir mal Brüssel als da oben sehen wollen, was sie wollen.
Also in diesem Fall ist es keine Verschwörungstheorie, sondern man kann das ja belegen. Und Frau von der Leyen ist, glaube ich, weitgehend frei von eigenen Gedanken und Ansprüchen. Ich habe das Gefühl, dass ihr Büroleiter die Politik macht. Also sie ist nicht gewählt und ihr Büroleiter, den sie an den Brüsseler Institutionen vorbei eingestellt hat, einen solchen Posten, gibt es eigentlich gar nicht. Sie hat 2 Berater, die sie da durchbringen. Durch den politischen Alltag, und die machen Europapolitik. Geht es um Sanktionen gegen Russland, genauso wie um Waffenkäufe jetzt zum Beispiel. Die EU ist in Afrika unterwegs und bestellt gerade für 1,5 Milliarden 800.000 afrikanische alte Granaten, die wir dann in die Ukraine schicken. Und wir sind eigentlich als Friedensunion gegründet worden. Das ist auch der größte Vorwurf, den man machen muss. Die Diplomatie ist in Europa erfunden worden. Im 11. oder 13. Jahrhundert in Italien. Und wir haben absolut keine diplomatischen Ansprüche mehr. Wir beschaffen Waffen, wir rüsten auf, wir schieben Gelder in militärische Projekte, obwohl der Lissabonner Vertrag das absolut untersagt. Und verantwortlich ist die Kommissionspräsidentin. Sie freuen sich über die Waffenkäufe. Ja. In Sachsen gibt es wahrscheinlich auch Waffenhersteller, nehme ich an, oder? Von früher noch, ja.
Interessanterweise entsorgt ja die FDP jetzt ihre wichtigste Waffenlobbyistin ja auch ins EU-Parlament. Wie sehen Sie das?
Sie denken an Marie-Agnes Strack-Rheinmetall. Ich freue mich sehr, dass die Alte zu uns kommt. Und
Oma Courage, also die, was ja.
Ja, Oma Courage war, glaube ich, ein kleiner Missgriff. Ich habe sie darauf hingewiesen bei Twitter, dass das eine Gestalt oder Mutter Courage ja eine Gestalt ist, die versucht, mit dem Krieg Geschäfte zu machen und ihre Kinder dabei verliert, weil halt im Krieg die großen Leute die Geschäfte machen und nicht die kleinen. Das wissen Sie als Brecht-Kenner hier auf der Buchmesse und in Sachsen natürlich. Und ich freue mich sehr, dass die kommt. Und wenn das kein Maulheldentum ist, was ich da im Netz die ganze Zeit von ihr sehe, dann erwarte ich, dass sie sich morgens aus einem Kampfflugzeug abwerfen lässt über dem Parlament.
Ist die EU also wirklich in der Hand der Waffenindustrie, Schrägstrich der anderen Interessen der Wirtschaft?
Ich fürchte ja. Meine Erkenntnis aus den ersten 5 Jahren war eigentlich, dass es einen großen schwarzen Block gibt vorne aus konservativen und noch konservativeren. SPD, CDU, FDP, Grüne gehören auch dazu mittlerweile. Und die, ja, denen liegt mehr eigentlich an den Großkonzernen und an den Hightech, an den großen amerikanischen Unternehmen als an den Interessen der Bürger. Ich stimme, wenn ich nicht weiß, worum es geht, und das passiert mitunter. Ich habe in der ersten Legislatur 20.000 Abstimmungen gemacht. Fragen Sie mich nicht, worum es da ging. Ich orientiere mich, wenn ich nicht weiß, was los ist, an den Linken. Die sind so bedeutungslos im Europaparlament, dass sie keine Chance haben, um Posten zu kungeln oder irgendwelche Absprachen zu treffen mit größeren Parteien. Und deswegen sind das die einzigen, die eigentlich Bürgerinteressen im EU-Parlament vertreten.
Da klatschen die Linken hier. Wie kann man da überhaupt noch Mut fassen? Haben Sie denn
Mut
noch?
Mut oder Wut? Mut ist so eine Sache. Eigentlich hoffe ich, dass die Leute anders wählen, aber das sieht im Moment.
Ja, sie wählen ja schon anders, aber nicht unbedingt so, wie es wirklich gut wäre.
Ja, genau. Wir müssten eigentlich mehr Stimmen haben als Partei. Ich glaube, dass ich ein viel besserer Kommissionspräsident wäre, auch Parlamentspräsident. Ich bin eigentlich ein friedlicher Typ. Ist unsere Parlamentspräsidentin derzeit auch nicht. Die hat gleich zu Beginn des Ukraine-Konflikts gefordert, dass wir Kampfflugzeuge westlicher Bauart liefern in die Ukraine und Marschflugkörper, mit denen man auch nach Russland reinschießen kann. Wir sind nicht sehr friedlich da in der EU. Da müsste sich eigentlich etwas tun.
Also woher nehme ich den Mut und das wird noch was mit Europa?
gute Frage. Lassen Sie mich kurz überlegen. haben Sie irgendwelche Fragen? Ich will die gar nicht beantworten. Nein, das wird schon irgendwie, das geht schon weiter. Das Projekt als solches ist ja ein gutes, ein friedliches Zusammenleben und wirtschaftlich Handel treiben. Das ist ja alles ein guter Ansatz. Nur das, also wie es im Moment ausgestaltet wird und die Personen, die wir in Europa gerade haben, die das Handeln bestimmen. Ich habe in der ersten Legislatur unseren alten Chef Martin Schulz, Parlamentspräsident, und auch Jean-Claude Juncker, genannt Drunker, kritisiert, auch im ersten Buch, dafür, dass sie mir zu neoliberal agiert haben und halt eher Konzerninteressen im Auge hatten als die Interessen der Bürger. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt sich so noch ins Negative wendet. Und eigentlich hätte ich gerne diese alten weißen Männer zurück in der EU.
Sie galten ja immer, und es wurde ja tituliert als eben Spaßpartei, Politclown, Satiriker, von der auch unter anderem ZDF Heute Show die Spiegelkolumne, die satirische damals gemacht. Wenn man sie jetzt auch so hört, ich muss einfach sagen, sind sie mir tatsächlich, und den Sound höre ich auch aus diesem Buch raus, tatsächlich ernster geworden und vielleicht auch ein bisschen ernstzunehmender.
Das will ich nicht hoffen. Wir wollten uns nicht beleidigen hier. Ich komme aus seriösen Arbeitszusammenhängen. Also ich habe für Titanic gearbeitet lange und habe mein Handwerk gelernt da und in der Heute-Show. Und also das Parlament ist wesentlich unseriöser als Arbeitsort, kann ich Ihnen verraten.
Aber es gibt auch im Moment so in dem Buch, Sie sind ja zu zweit eingezogen, jetzt das zweite Mal mit Nico Semsrott, der an Ihrer Seite war, der dann sich der Fraktion der Grünen auch angeschlossen hat. Und es gab einen Moment im Buch, den verheimlichen Sie auch nicht, aber das war schon sehr interessant. Da haben Sie als Satiriker einen Gag gemacht, der war anti-amerikanisch eigentlich gemeint. Sie haben aber, um das mal so zu umschreiben, ein chinesisches Stereotyp verwendet, also dass die keinen R und L aussprechen.
Seien Sie verdammt vorsichtig jetzt.
Ja, aber in dem Moment gab es plötzlich einen Shitstorm. Da wurden Sie auch angegriffen und so ein Gag kann man nicht machen. Herr Semsrott trat daraufhin auch noch aus. Wie gesagt, verschweigen Sie auch nicht. Und Sie mussten plötzlich einen Gag erklären und sich erklären. War das nicht eine gewisse Zeitenwende? Ist es nicht so, dass das so ein Moment, so der Blick in eine Matrix war, dass Gags nicht mehr so funktionieren?
Vielen Dank für diese gemeine Frage.
Da habe ich den ganzen Tag drauf hingearbeitet.
Ja, ich merke das. Also ja, ich habe einfach eine sehr teure Werbeagentur für mich eine Entschuldigung schreiben lassen, die dann im Internet durchgegangen ist. Da kann man ja schreiben, was man will. Also man kann da nicht richtig reagieren. Und ich hab nicht gelernt, mich zu entschuldigen bei Titanic, weil wir halt immer das gemacht haben, was wir für richtig hielten. Und wenn das einen satirischen Ansatz hat, eine ästhetische Verfremdung, einen humanistischen Hintergrund, dann muss man auch dazu stehen. Und das T-Shirt war jetzt, glaube ich, auch ein... Es waren Generationen, oder die Generationen haben unterschiedlich darauf reagiert. In meinem Alter, ich habe Titanic-Redakteuren gefragt, die fanden das entweder lustig oder unlustig, aber nicht irgendwie rassistisch oder was weiß ich. Und jüngere Leute haben das halt als rassistisch gelesen. Ja, das können sie ja tun.
Weil beschimpft zu werden, waren sie ja gewohnt und haben sie ja auch genutzt. Also damals, als sie für sich reklamiert haben, sie hätten die Fußball-WM nach Deutschland geholt, weil sie eben entsprechende Leute bestochen hätten.
Entschuldigung, das war nicht ich, sondern das waren die Tagesthemen, die FAZ und Rudi Völler, die das behauptet haben. Ich sage immer, dass Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, ein ziemlicher Schwachmat, aber ein guter Fußballer. Und wir haben zusammen die Fußball-WM geholt. Er hat bestechende Vorarbeit geleistet. 20 Millionen hat das gekostet und einige Länderspiele des DFB und des FC Bayern in kleineren stimmberechtigten Staaten. Und ich habe halt mit diesem Wurstkorb damals bestochen im Werte von 179. Kann man bei Wikipedia nachlesen. Hat schlussendlich die WM ins Land gebracht. Und wie die FAZ ausgerechnet hat, hat unserem Land 6 Milliarden Euro Bruttosozialproduktzuwachs gebracht und, wie ich weiß, einen kleinen Babyboom. Ich kenne eine Hebamme, die hat 9 Monate später keine freien Termine mehr gehabt. Und dann hat sie mal nachgefragt und hat festgestellt, dass nach dem Schwedenspiel sehr viele Babys gezeugt worden sind. Das sollen uns andere Parteien erstmal nachlachen. 6 Milliarden und einen kleinen Babyboom.
Aber Sie haben dann die Beschimpfungen, die man damals ja noch in diesen uralten Zeiten telefonisch überbracht hat, die haben Sie ja dann auch öffentlich gemacht. Also sowas funktioniert aber dann in Zeiten von Social Media und solchen Shitstorms nicht mehr.
Sagen wir mal so, damals konnte man das einfach aufnehmen. Wir wurden also, die Bild-Zeitung hat mein Bild vorne drauf gehabt und hat geschrieben, böses Spiel gegen Franz, und hat die Leser aufgefordert, uns anzurufen und die Meinung zu sagen. Und dann klingelten für die nächsten 9 Stunden unsere 4 Telefonleitungen in der Titanic-Redaktion. Und Leute haben uns halt, das war ein analoger Shitstorm, und die haben uns beschimpft. Und meine Lieblingsbeleidigung ist der Satz, im Rechtsstaat gehören Leute wie Sie ins KZ. Aber das war noch eine der harmloseren, und ich habe zufällig ein Mikrofon da gehabt, habe das aufgenommen. Wir haben eine CD daraus gemacht, das war die erfolgreichste Abo-Prämie, 25 Minuten Beschimpfung. Bildleser beschimpfen Titanic-Redakteure am Telefon auf eigene Kosten, muss man dazu sagen. Damals hat das noch 30 Cent gekostet. Und ja, kann man heute nicht machen, weil die Leute das ja ins Netz schreiben. Da ist die Schwelle natürlich auch niedriger, als jemanden anzurufen und zu beschimpfen.
Gut, man kann es auch nicht vertonen. Jetzt treten Sie wieder zu zweit an bei der nächsten Wahl mit einer literarisch sehr kompetenten Person, und vor allen Dingen, ich glaube, wer ihre letzten Romane gelesen hat, RCI zum Beispiel, mit einer auch wirklich technisch und in anderen Aspekten sehr versierten Person, nämlich mit Sibylle Berg, der Schriftstellerin Sibylle Berg. Was erhoffen Sie sich in diesem Duo?
Sympathien auf der Leipziger Buchmesse bei lesekundigem, lesefähigem Fachpublikum. Wir haben, als Sibylle ihr letztes Buch geschrieben hat, haben wir ab und zu telefoniert. Sie hat gefragt, wie das in der EU läuft. Sie wollte die EU zerstören in diesem Buch und dann eine Vision haben, wie man sie wieder aufbaut. Und da habe ich viel Interesse dann verspürt, und dann habe ich sie irgendwann gefragt, ob sie nicht Lust hat zu kandidieren. Und nach einigen Überlegen hat sie das getan. Für mich ist es super. Wir haben jeden Tag 3 Themen in Brüssel, die wir eigentlich vermelden müssten, weil auch die Medien ihrer Rolle als vierter Gewalt nicht mehr so nachkommen. Und vieles aus der EU-Kommission, da werden einfach Pressemitteilungen abgetippt, anstatt dass mal jemand nachdenkt, worum geht es hier eigentlich, und Dinge kompetent kritisiert. Und im Moment schaffen wir vielleicht alle 2 Tage ein Thema. Und ich hoffe, dass Sibylle Berg uns dann verstärkt. Und dass sie die Arbeit macht und ich die Füße auf den Tisch legen kann.
Ich habe den Eindruck, dass Sie, und das bitte ich nicht als Lob zu verstehen, aber es ist trotzdem gut, durch Ihre Kommunikation in Social-Media-Kanälen, YouTube, Instagram, tatsächlich uns eigentlich mehr Einblick gegeben in die Arbeit, was dort so passiert. Sie veröffentlichen auch immer regelmäßig zum Beispiel die Abstimmungsergebnisse, parteiübergreifend, wer hat wofür und dagegen gestimmt. Also Sie machen eigentlich eine sehr transparente Arbeit gegenüber, ich sage es mal, Ihren Wählerinnen und Wählern, wie man das so nicht sieht. Wollen Sie das auch weiterhin ausbauen, erweitern? Sie nutzen, wie ich dem Buch ja auch entnommen habe, interessanterweise ja da auch Techniker und ein Team des EU-Parlaments, was da wohl zur Verfügung steht. Ist das richtig?
Ja, wir haben die Möglichkeit, Reden da in Kameras zu halten. Wir haben die Möglichkeit, Reden im Plenarsaal vom audiovisuellen Dienst schneiden zu lassen und sie dann ins Netz zu stellen. Das machen auch viele Abgeordnete. Ja, nicht alle kommen damit in die Öffentlichkeit. Ich kenne auch so Abrufzahlen. Jo Leinen von der SPD, falls Sie noch jemand kennen, Pannen Jo Leinen. Ich habe mich mal lustig über ihn gemacht, weil der so viel in den Sand gesetzt hat. Der hatte so bei YouTube Abrufzahlen von 8, wenn es gut lief, aber auch Reden mit 0 ab. Und er hat seine Seite dann gelöscht, als ich Witze darüber gemacht habe. Nein, das ist auch genau der Vorwurf, der uns gemacht wird. Zu viel Transparenz, zu schlechte Witze. Und deswegen haben SPD und CDU und Grüne jetzt eine Wahlrechtsreform beschlossen. Die haben ja vorher schon 5 Jahre daran gearbeitet, eine Wahlrechtsreform, eine Sperrklausel wieder einzuführen in Europa. Wir konnten das verhindern. Und jetzt hat das Verfassungsgericht aber seine Meinung da geändert. Und jetzt müssen wir uns mal damit auseinandersetzen.
Gibt es da noch eine weitere Instanz? Also das heißt ja sozusagen, das ist dann das letzte Mal, dass die Partei vielleicht mit 2 Leuten da einzieht. Danach ist dann Schluss.
Also das ist jetzt komplex. Also für uns ist es eigentlich kein Problem.
Wir haben noch 5 Minuten.
Das
reicht doch für einen Politiker, komplexe Zusammenhänge darzustellen.
Ich beantworte Ihre Frage vollumfassend mit ja. Nein, natürlich, wir sind eine 2,4% Partei mit großer Fresse. Wir werden auch im nächsten Europaparlament sitzen, aber die Piraten werden Schwierigkeiten haben, die Familienpartei, die Tierschutzpartei, die ÖDP. Ich kenne Kollegen, die wirklich gute Arbeit leisten da im Parlament, und die FDP wird nicht reinkommen, also da wird sich schon einiges tun. Ja. Die SPD ist, glaube ich, die SPD nimmt übrigens jetzt zum letzten Mal an der Wahl teil. Bitte nicht mehr wiederwählen, da wäre nett. Ja.
Man hört aus Ihren beiden Büchern auch immer trotz alledem, so eine gewisse Wertschätzung auch gegenüber irgendwelchen merkwürdigen osteuropäischen Rechten oder auch linken Politikern raus. Also,
nee, glaube ich nicht. Aus dem ersten vielleicht. Natürlich, ich hatte einen Kumpel, der war 78-jähriger polnischer Monarchist, Janusz Korwin-Mikke. Das war ein Typ, der mit Polen aus der EU austreten wollte. Deswegen hat er meine Sympathie. Ich arbeite ja an einer Verkleinerung der EU. Die konservativen Parteien wollen eine Vergrößerung. Wir können den Laden jetzt schon nicht managen. Also es ist absurd, da noch weitere Länder aufzunehmen. Und Janusz Korwin-Mikke hat sich auch dafür stark gemacht und kämpft dafür, das Frauenwahlrecht abzuschaffen, weil Frauen sich nicht für Politik interessieren. Das sind natürlich lustige Typen, ja.
Also diese Art von Sympathie meine ich,
ja.
Nicht inhaltlich.
Ja, nee, ich bin eher linksradikal.
Letzte Frage, natürlich noch, ist eine politische Frage, aber was sind denn Ihre Hauptziele für die nächste Legislaturperiode, für die nächsten 5 Jahre, die Sie dort sitzen werden, gehe ich jetzt mal von aus?
Erstens, dass Sibylle Berg mitkommt, zweitens Füße hochlegen, das hatte ich schon erwähnt, und drittens Frieden. Lustig. Lustig, die Leute im Osten sind nicht so kriegsbegeistert wie wir im Westen. Ich glaube, wir müssen sie hier mal ein bisschen auf Vordermann bringen, Kameraden und Kameradinnen.
Jetzt wollte ich eigentlich den Frieden als Schlusswort so hier im Applaus lassen. Nun war das ein anderes Schlusswort.
Das können Sie
schneiden. Hier ist es auf jeden Fall gesagt worden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich sage ganz unparteiisch viel Erfolg Ihnen, vor allen Dingen auch der Parteikollegin Sibylle Berg. Und vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs Auskunftgeben und weiterhin gute Arbeit in Brüssel. Martin Sonneborn.
Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen.
Und ja, der Werbehinweis noch. Dieses Buch gibt es tatsächlich hinter dieser roten Wand auch noch käuflich zu erwerben. Einige wenige Exemplare und einige wenige Unterschriften werden Sie auch noch leisten, hat man mir gesagt vom Verlag.
Ich unterschreibe alles, was Sie mir inhalten, Körperteile, Bücher etc. Es gibt auch lustige Geschichten, zum Beispiel die Geschichte von meinem ungarischen Kollegen Csaja, der Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender der christlichen EVP, CDU, CSU und so, der kürzlich nackt mit einem Rucksack voller Drogen an einer Regenrinne in Brüssel von der Polizei gestellt wurde, kam von einem Gangbang mit 30 Männern in einem kleinen Zimmer über einer Kneipe gegenüber eines Polizeireviers, deswegen war das aufgefallen, die sind dann da rein und haben für Ruhe gesorgt. Und das war zufällig auch der Mann, der Orbáns Statthalter in Brüssel war und der das sehr konservative Ehe, Familie und Gott- und Vaterland-Programm der ungarischen Fidesz-Partei in Ungarn geschrieben hatte. Also es gibt auch was zu lachen.
Ja. Besser könnte man es sich als Schriftsteller nicht ausdenken, was da passiert. Also nochmal, lesen Sie, kaufen Sie, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Neue Abenteuer im Europaparlament erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und nochmals vielen Dank und danke auch Ihnen fürs Kommen. Ciao.